Doppelt gemoppelt.
Der Podcast
mit Leonie
und Nika.
Ligrü und hallo.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge.
Doppelt gemoppelt.
Ich möchte mich im vorweg schon mal entschuldigen. Ich bin ein bisschen krank. Ich wollte aber die Folge nicht ausfallen lassen. Wenn ich mich also ein bisschen bescheiden anhöre, andere würden sagen nasal, dann bitte nehmt es mir nicht krumm.
Ich denke aber, das ist völlig okay. Wir danken dir für deinen Einsatz.
Gern.
Und die Sonne scheint mir gerade so massig in die Fresse, dass ich nicht weiß, ob ich mich freuen soll oder nicht.
Freu dich, das ist gut.
Freude. Ja, wir haben ja schon letzte Woche angekündigt, es ist heute die große Mafia-Folge und die große Sizilien-Palermo-Urlaubsfolge.
Recap.
Es ist irgendwie schon ein bisschen länger her und ich fühle mich nicht mehr so urlaubig.
Es ist genau einen Monat her.
Krass, stimmt. Aber trotzdem fühlt es sich länger her an, oder?
Ja, total.
Also, wie gesagt. Und es ist auch schon echt spät.
Ich habe tatsächlich aber noch so ein bisschen Urlaubsbräune. Ich bin ein bisschen stolz drauf, weil ich bin normalerweise eine Kalkwand. Aber so ein bisschen Urlaubsbräune habe ich noch. Da bin ich ein bisschen stolz drauf.
Gut von dir.
Danke.
Wie gesagt, Themen habe ich schon gesagt. Ich fange einfach direkt an mit dem Faktencheck.
Faktencheck.
Fakt Nummer 1. Die Mafia ist mehr als nur eine kriminelle Gruppe. Sie ist eine soziale Institution. Die Mafia, etwa die Cosa Nostra in Sizilien, wird in der Forschung nicht nur als eine kriminelle Bande verstanden, sondern als soziale Institution mit eigenen Normen, Hierarchien und Einfluss auf die Gesellschaft und Politik. Sie erfüllt in bestimmten Regionen auch soziale Funktionen, die eigentlich dem Staat zustehen. Fakt Nummer 2. Die Mafia nutzt systematisch Gewalt, aber selektiv und strategisch. Im Gegensatz zu chaotischer Gewalt bei Gangs ist die Gewalt der Mafia gezielt, berechnend und funktional. Sie dient der Abschreckung, Machtdemonstration und internen Disziplinierung, wird aber möglichst unsichtbar für die Öffentlichkeit gehalten. Und Fakt Nummer 3, die Mafia infiltriert legale Märkte gezielt, um Geld zu waschen und Macht zu sichern. Mafiöse Gruppen dringen gezielt in legale Wirtschaftszweige ein, zum Beispiel Baugewerbe, Abfallwirtschaft, Gastronomie, um illegal erwirtschaftetes Geld zu waschen und politische Einflussnahme durch wirtschaftliche Macht zu ermöglichen. Ich kann heute auch nicht so richtig lesen, habe ich den Eindruck. Es liegt daran, dass der Mittagsschlaf mir fehlt.
Ja, das ist komplett richtig. Gut, wie wir schon gesagt haben, wir waren auf Sizilien und sind tatsächlich auf das Thema gekommen, als wir da so durch die Straßen flaniert sind und uns da irgendwie dachten, warte mal, der Ursprung ist ja Italien, soweit ich das weiß. Aber da kommst du ja später drauf noch zurück. Wir waren tatsächlich auch in einem Museum, das hieß No Mafia.
Ja, das war irgendwie echt crazy. Also da hingen Bilder rum, die zwar alle schwarz-weiß waren, aber da hingen massig Leichen an der Wand, man muss es einfach mal so
massig
sagen.
Da war auch gar nichts zensiert. Aber das war so der Ursprung von unserer Idee.
Ja.
Dementsprechend ist da jetzt KI nicht wirklich mit drin gewesen, sondern es war unsere Idee. Aber
muss man ja auch mal nutzen, wenn die eigenen Köpfe mal
anspringen. Richtig, wenn die eigenen Köpfe mal funktionieren, dann sollte man es auch nutzen. Und genau, wir haben dann auch grundsätzlich alles dort mit Mafia in Verbindung gebracht.
Ja, haben wir auch letzte Folge schon erzählt.
Richtig, so. Ein Mann im Anzug, Mafia. Gut, aber wir haben nie richtig gewusst, okay, was ist die Struktur, was steht da so alles hinter. Und ich finde, der Faktencheck hat schon mal ganz gut mit gesagt.
Ja.
Aber wir haben noch mal ein bisschen was recherchiert.
Und da sind crazy Dinge dabei.
Richtig. Und ich habe mich mal so ein bisschen mit dem Aufbau der sizilianischen Mafia befasst, der Cosa Nostra, wie Nika schon gesagt hat. Und der erste Satz, der mir so ein bisschen entgegengesprungen ist, war, Mafia ist ein Familiengeschäft. Und es ist auch so. Und zwar gibt es so Familien, die nennen sich die Cosca. Wenn mein Italienisch heute nicht, also generell nicht ganz so gut ist, ne?
Ich wollte gerade sagen, wir können gleich mal zeigen, was wir alles gelernt haben in der italienischen Aussprache, nämlich nicht prego.
Si. Nein, aber auf jeden Fall sind es die Familien und das sind sozusagen, das ist der innere Kern. Und die Familien bestehen traditionellerweise aus 10 bis 20 Personen und da geht es wirklich um Blutverwandtschaft. Angeheiratete oder irgendwelche Freunde, die, das finde ich auch krass, Leute kommen in den äußeren Kreis, also innere Kreis ist die Familie, äußere Kreis sind so die Angeheirateten oder halt, wie gesagt, diese Freunde, die aber eine gewisse Prüfung bestehen mussten.
Macht ja auch irgendwie Sinn.
Ja, ja, natürlich macht das Sinn, um dann tatsächlich das Vertrauen des inneren Kreises wirklich dann auch zu bekommen. Und das ist sozusagen das Grundgerüst. Aber die Mafia würde nicht funktionieren ohne die Person, die quasi die, sagen wir, Drecksarbeit machen.
Ja.
Und das sind die Partito. Das war auch sehr italienisch ausgesprochen.
Ja, das war wunderschön.
Aber das ist sozusagen das zweite Standbein der Mafia und werden auch als Kronzeugen bezeichnet.
Mhm.
Und die übernehmen den Personenschutz, die übernehmen irgendwelche Aufträge, die schüchtern die Konkurrenz ein und bekommen dafür am Ende ordentlich Asche.
Das ist halt irgendwie auch crazy. Ich vergesse immer, dass das halt ein Job ist, gefühlt.
Es ist ein Job. Die bekommen eine ordentliche Entlohnung und auch Unterstützung, wenn sie zum Beispiel mal vor dem Gericht stehen, weil die Mafia in vielen Teilen irgendwie ihre Finger mit im Spiel hat.
Ja, dazu kommen wir auch gleich nochmal.
Genau,
das ist crazy.
Und in dem Fall profitieren dann natürlich beide Seiten voneinander, weil es einmal diese Papito gibt. Ich hoffe, ich habe es immer noch so ausgesprochen wie eben, weil ich habe es nicht nochmal abgelesen. die auch Informationen dann natürlich in die Familie wiederbringen. Und das ist so eine Wechselwirkung. Und es würde tatsächlich nicht ohne einander funktionieren. Aber richtig, als Mafia bezeichnet man eigentlich den inneren und den äußeren Kreis.
Ja, okay, checker.
Genau. Und was ich irgendwie auch nie so, ich dachte irgendwie, es sind einfach immer so verschiedene Familien und es ist alles eins, aber das stimmt tatsächlich nicht. Die Mafia setzt sich schon aus verschiedenen Familien zusammen, aber die sind auch oft in einer Rivalität zueinander.
Mhm.
Also es gibt in auf Sizilien zum Beispiel super, super viele Familien, die zur Cosa Nostra gehören, aber ihre eigene Mafia sozusagen sind. Also Cosa Nostra ist in dem Fall einfach nur ein Überbegriff zu der Mafia. Und
zu diesem sizilianischen Teil.
Genau,
ja,
zu dem sizilianischen Teil, weil das ist ja jetzt auch die sizilianische Aufstellung. Und es gibt dann tatsächlich so einen Regelmechanismus zwischen den verschiedenen Mafia-Familien. Es ist theoretisch formell geregelt, aber es gibt Instabilitäten. Und
weißt du, was mir gerade dazu einfällt?
Ja.
Es ist irgendwie, du weißt es? Es ist irgendwie, kommt mir das gerade alles so vor wie bei Ronja Räubertochter?
Ja.
Wo das irgendwie so die beiden
Familien. Oh mein Gott,
sich. Ja. Ja. Und es sind so zwei rivalisierende Familien. Und irgendwie bringe ich das gerade damit in Verbindung, aber ich weiß nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist.
Wahrscheinlich nicht. Aber es
Romeo ist, und Julia auch.
Ja.
Ist das nicht sogar Italien?
Ja. Aber es ist nicht Mafia.
Okay, alles klar.
aber es gibt dann tatsächlich so eine Wahlen für so eine, da wird dann eine Provinz und eine regionale Kommission gewählt mit einzelnen Vertretern der Familien, damit am Ende, wenn es zum Beispiel einen Streitpunkt gibt, die Koordination zwischen den Familien gewährleistet ist.
Alter, die haben so ein fettes System, was sie ja auch irgendwie brauchen, wenn das
natürlich
so in Anführungsstrichen
das,
erfolgreich sein soll.
Mir war irgendwie nie klar, wie so tatsächlich die Vernetzung ist. Ich dachte immer, also ich habe mir das immer so vorgestellt, okay, dass es mit Familie zu tun hat, wusste ich.
Ja.
Aber ich dachte, es gibt so einen Mafiosi und der regelt alles. Nö.
Ja, das ist echt verrückt.
In der Tat nicht.
Ja, wir können ja mal so ein bisschen zum Ursprung kommen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen philosophiert. Ganz doll entstanden ist das auf Sizilien. Überraschung. Im Jahr 1816, also es liegt schon etwas zurück. Und zwar gibt es dann da Gutsherren, die schon bewaffnete Wächter einsetzen. Die heißen dann Campieri oder...
Darf ich noch einmal kurz rein? Es gibt in dieser Aufstellung auch noch ganz, ganz viele Namen. Die habe ich jetzt alle nicht mitgenommen, weil A, unsere Aussprache ist wahrscheinlich eher
meh.
Und B, die Familie und die Drecksarbeiter. Das ist so das Wichtigste, deswegen.
Naja, genau. Also, wie gesagt, diese bewaffneten Wächter, das ist quasi so der Ursprung, habe ich ja gerade schon gesagt, oder Bravi, oder halt das eher gerollt, was ich nicht so gut kann. Und die haben schon damals die Macht gegenüber den Bauern irgendwie ausgenutzt und halt diese Waffen, die sie bekommen haben. Genutzt, nicht immer ganz fair. Und dann hat sich quasi Italien als Staat vereinigt und Sizilien konnte nicht so ganz unter Kontrolle gebracht werden. Und die Bevölkerung hat halt auch zu den Machthabern und zur Mafia so ein bisschen gehalten und die anerkannt. Und so ist quasi so eine Art Staat im Staat entstanden. Also diese Beschreibung, diese Strukturen, die du gerade schon genannt hast, ist sehr gefühlt ein Staat.
Mhm.
Aber es ist halt auch schon diese Idee von, wer Schutz will, muss zahlen, entstanden. Diese Schutzgeldforderungen, die es ja, beziehungsweise Schutzgeldzahlungen, die es ja auch heute immer noch gibt. Und im Jahr 1890 sind dann so die verschiedenen Mafien, beziehungsweise verschiedenen Parts von in Italien irgendwie dazu. Ich kann den Satz nicht formulieren, auf jeden Fall gibt es auf Sizilien einmal die Cosa Nostra. In Neapel oder in der Region Neapel die Camorra und in Kalibrien die 'Ndrangheta. Und dann in Apulien gibt es noch die Scra Corona Unita.
Ja,
genau die. Genau die. Und dann so um 1930, 1929 ist halt durch Migration und sind ganz viele italienische Menschen, darunter eben auch Mafiosi, nach Amerika ausgewandert. Und da waren dann vor allem deren, ja, Agierfelder, deren, was, ich kann wirklich nicht mehr reden heute, fällt mir auf, ne? Auf jeden Fall deren Felder oder Themenfelder sind illegales Glücksspiel, Prostitution, Alkoholschmuggel während der Prohibition, Drogenherstellung und Handel, all sowas. Es ist jetzt so ein kleiner Zeitstrahl, der hier runterläuft, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie sich das entwickelt hat. Wir sind schon etwas weiter in der Zukunft, etwa 10 Jahre später, 1939, kann die Mafia durch Benito Mussolini kurz zurückgedrängt werden, indem der Staat die Aufgaben übernimmt, weshalb Menschen eigentlich bei der Mafia bleiben. Also der Staat übernimmt Schutz für das soziale und wirtschaftliche Leben und das ist halt normalerweise der Punkt, warum Menschen bei der Mafia bleiben, weil die halt quasi sicherstellen, dass ihnen nichts passiert vor ihnen selber. Macht überhaupt nicht so viel Sinn.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es lustig, dass unter so einem Machthaber wie Mussolini tatsächlich sowas wie die Mafia zurückgedrängt werden kann.
Ja.
Weil er war ja auch nie gerade, ne?
Nee.
Ne? Also das finde ich irgendwie sehr gegensätzlich.
Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist alles wieder so ein bisschen zurückgegangen. 1945 haben sich die Alliierten, also vor allem Amerika, mit den Mafia-Bossen teilweise zusammengetan, was natürlich dann irgendwie eine Win-Win-Situation für beide war. Ganz toll. Und dann 1986 die Maxi-Prozesse. Und das war ein richtig fetter Schlag gegen die Mafia. Da wurden mehr als 400 Personen angeklagt. Und die Urteile, das ist übrigens das erste Mal, dass das überhaupt passiert ist, wurden nicht von einer nachfolgenden Instanz aufgehoben. Das heißt, dass da diesmal nicht so viel Korruption im Spiel war, was ja häufig
schön
sonst der Fall ist. Allerdings muss man auch sagen, die beiden Richter, Falcone und Borsellino, die heißen irgendwie alle gleich. Mussolini und Borsellino und keine Ahnung, auf jeden Fall die beiden Richter wurden danach ermordet. Und zwar wurden sie gesprengt in ihrem Auto.
Ja, Schocker. Das ist tatsächlich ein ziemlich häufiges Bild. Ich weiß nicht, also als wir in dem No Mafia-Ding waren, haben wir viele
gesprengte Körper
gesprengte
gesehen.
Autos vor allem auch gesehen.
Ja.
Mit
ja.
Körpern.
Ja. Ja, wir können ja, also ich bin ja jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft der Vergangenheit gereist und deshalb können wir jetzt mal so zu heute kommen und wie es heute so aussieht im Gegensatz zu früher. Heute agiert die Mafia viel mehr im Dunkeln und nicht mehr so brutal wie damals. Es sind heute eher Geschäftsmänner. Und zum Beispiel im Baugewerbe viel vertreten, aber auch im Handel mit Drogen, Prostitution und Waffen ist da immer noch viel los. Es gab auch tatsächlich, wir waren ja in Palermo, es gab auch mal eine Sacco di Palermo, das nennt sich Plünderung Palermos. Und zu dem Zeitpunkt wurden Politikern viele mafiöse Verbindungen zugesagt. Und der Bürgermeister machte bis in die 70er Jahre mafiöse Geschäfte. Auch nicht so gut. Und ganze Stadtteile Palermos wurden abgerissen und sollten eigentlich wieder neu aufgebaut werden. Ich fand, davon hat man nicht so viel gesehen.
Nee.
Aber das war halt so ein bisschen, um die Baumafia, sage ich jetzt einfach mal so, zu unterstützen. Im Jahr 2007, davor gab es nämlich so einen etwas tolleren Bürgermeister, der Leo Luca Orlando. Der hat nämlich sehr viel dazu beigetragen, dass mafiöse Strukturen fast vollständig verdrängt wurden, die Mordrate ging runter und es gab einen wirtschaftlichen und kulturellen Boom und die Geldkanäle der Mafia wurden fast alle geschlossen. Das heißt, bis 2007 lief da alles kurzzeitig mal toll, aber dann hat er die Wahlen verloren durch einen wahrscheinlich Wahlbetrug, muss man ja einfach mal so sagen. Und wie gesagt, seitdem arbeitet die Mafia versteckt. Irgendwie habe ich nach 2007 auch nicht mal so viel gefunden, was ja irgendwie dafür spricht, dass sie versteckter arbeitet. Man weiß halt nicht so richtig, gibt es sie einfach nicht mehr oder machen sie es einfach sehr gut. Schutzgeld muss man übrigens höchstwahrscheinlich bis heute zahlen, wenn man sich selbstständig machen möchte, also mit irgendeinem Laden. Das heißt auch, dass in sehr vielen Läden, in denen wir waren, vielleicht mussten die Schutzgeld zahlen.
Da sind wir wieder bei dem Thema, wir bringen alles mit Mafia in Verbindung.
Und habe ich ja schon gesagt, es ist ein umstrittenes Thema. Es steht auch in manchen Quellen, dass die Mafia gerade eher am Ende ist. Aber wie gesagt, vielleicht agiert sie auch einfach sehr versteckt und sehr gut.
Ich glaube tatsächlich, dass, also es ist jetzt einfach eine Vermutung, weil ich habe hier zum Beispiel von der russischen Mafia etwas gefunden. Weil die Mafia ist ja jetzt mittlerweile auch überall und nicht mehr nur in Italien.
Ja.
Und die Bratwa in Russland ist zum Beispiel mega viel mittlerweile in der Cyberkriminalität drin. Ne?
Oh,
und das sind ja Sachen, die gab es früher nicht. Und ich glaube, es gibt für die Mafia vielleicht mittlerweile mehr oder einen anderen Markt, der vielleicht nicht so offensichtlich ist wie früher.
Ja.
Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass es die Mafia immer noch so stark gibt. Nur, dass sie halt eher im Dunkeln agiert.
Ja.
Und ist teilweise einfach durch diese ganzen Cyber-Dinge, wo sie ja schon wahrscheinlich drin sind, es einfach nicht so einfach ist, das nachzuvollziehen.
Ja, ich kann ja auch mal erzählen, du hast gerade schon gesagt, in Russland gibt es Mafia und die verteilen sich irgendwie überall. Und auch in Deutschland ist ein beliebter Aktionsraum, aber auch ein Fluchtruhe-, Rückzugs- und Investitionsraum. Und das startet vor allem, also das Ganze ist vor allem ab den 1970er Jahren nachzuweisen und vor allem im Ruhrgebiet, im Raum Stuttgart, in München und wir haben auch eine Doku gesehen in Palermo, weil wir im Thema waren, wo es dann um Mannheim ging, aber auch Thüringen und Sachsen sind beliebte Gebiete. Und das ist vor allem attraktiv, weil die Mitgliedschaft in der Mafia im Gegensatz zu Italien nicht strafbar ist und ja, die ist so ein bisschen überall da, so kann man sich's vorstellen, so stand es in der Quelle, überall, wo öffentliche Gelder fließen. Also die sind tatsächlich beteiligt an Windparks, Flüchtlingsunterkünften, Corona-Masken.
Das ist
echt krass und ich habe das nochmal so ein bisschen unterteilt in die Mafia-Standpunkte. Also einmal Cosa Nostra, die ist vor allem in Deutschland in Drogenhandel und Geldwäsche und Bank- und Raubüberfälle, illegale Tätigkeiten in der Bauwirtschaft integriert. Die Camorra in Produktfälschung, Betrugsdelikten und Rauschgifthandel. Und die 'Ndrangheta ist die relevanteste Mafiagruppe tatsächlich in Deutschland und auch die, die am größten geschätzt wird. Und die ist vor allem zuständig für Kokain. Und wie gesagt, es ist ungefähr die stärkste Mafia-Gruppierung in Deutschland und die Bundesregierung geht von 18 bis 20 Stützpunkten von und jeweils 50 Mitgliedern an den verschiedenen Stützpunkten aus. Und das ist eine Menge.
Das ist eine Menge. Ich habe noch mal ein bisschen weiter geschaut. Also wie gesagt, die russische Mafia ist in Cyberkriminalität, Drogenhandel, Waffenhandel und Geldwäsche involviert. Und dann haben wir noch die albanische Mafia. Und die soll auch eben in Drogen- und Menschenhandel tätig sein. Und wenn wir den Quellen vertrauen, die wir haben, sollen sie entweder sehr gute Partner der italienischen Mafia sein oder die absoluten Feinde davon.
Ja, also Hot oder Flop? Wie heißt man das noch? Top oder Flop? Wie heißt es denn nochmal?
Ja, entweder Freund oder Feind.
Ja, auf jeden Fall. Ganz oder gar nicht.
Ganz oder gar nicht. Genau, aber ich finde es halt krass, wenn man sich das mal so überlegt, weil da sind einzelne Familien immer hinter.
Mm.
Es ist irgendwie eins, aber es sind diese Verteilungen darunter.
Ja, und das es gibt so viele Handlanger irgendwie. Und ich weiß, ich kann das nicht mehr, ich kriege das nicht mehr so ganz genau zusammen, aber die Doku, die wir geschaut haben, da ging es ja dann auch um einen Mord, ich glaube in, ich weiß nicht, ob es Essen oder Duisburg war, vor so einer Pizzeria und so, die da auch irgendwie dann halt häufig involviert sind. Und dann auch tatsächlich einen Deutschen, der für die Mafia gemordet hat.
Ja.
Also der ja dann quasi nicht diesem Vorurteilen begegnet ist. Und der dann mal eben ein bisschen unter der Hand gelaufen ist. Aber Ich finde das irgendwie ganz crazy, sich das vorzustellen. Und tatsächlich, ich kriege auch die Namen nicht mehr genau auf die Reihe, aber viele Leute sagen halt auch, also Experten, dass das tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie sein könnte, weil das irgendwie nicht so richtig auftaucht in der Politik. Und deshalb ist es nicht so richtig bewusst, was die da machen. Und die können einfach irgendwie weiter im Dunkeln agieren.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Gefährliche ist einfach mittlerweile, dass man nicht wirklich oder nicht einschätzen kann, was sie tun.
Ja.
Genau. Ich habe mal so ein bisschen nach großen Namen der Mafia-Geschichte geschaut. Und ich glaube, alle kennen Al Capone.
Ja.
Der war hauptsächlich in den USA. Und er gilt als oder fast schon als Symbol der Mafia aus den 1920er Jahren. Er hat als reich, brutal und charismatisch gegolten.
Ja, das habe ich auch doch in der letzten Folge gesagt, wo ich nicht weiß, ob das ein richtiges Wort ist. Aber ich glaube auch.
Wir haben das jetzt etabliert, das ist mir egal. Und ich habe mal einen Artikel von der Welt gelesen und die haben geschrieben, wenn er nicht gerade Menschen persönlich abschlachtete, sie mit einem Baseballschläger krankenhausreif schlug oder Familien in den Ruin trieb, galt der Mann eigentlich als ein ganz netter Typ. Als einer, mit dem man reden konnte, als einer, der zur Versöhnung bereit war und sogar als einer, auf dessen Wort man sich verlassen konnte. Und das finde ich halt crazy. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen so diese zwei Seiten oder dieses zweiseitige oder Gesicht von der Mafia. Weil es muss ja nicht heißen, dass alle irgendwie super gewalttätig sind und so. Aber ich glaube, es ist irgendwie, ich finde es sehr gruselig tatsächlich.
Ich frage mich auch ein bisschen, weil ich sag mal so, diese Familien, dieser innere Kreis, sind die überhaupt so gewalttätig oder haben die überhaupt eine Vorstellung davon, was passiert, außer zu sagen, spreng mal bitte das Auto.
Ich denke schon tatsächlich.
Ja, ne?
Also ich glaube, die wissen es schon, aber ich bezweifle tatsächlich, dass die Oberhäupter da jetzt irgendwie selbst unbedingt Hand anlegen.
Und das ist ja auch irgendwie das System, dass man gegen die quasi nichts in der Hand hat, weswegen man sie wahrscheinlich verurteilen könnte, weil das die ganze Drecksarbeit halt immer irgendjemand anders gemacht hat und man das nicht so richtig nachverfolgen kann, wer dafür überhaupt verantwortlich ist.
Ja, und ich habe noch einen und der heißt Lucky Luciano und der ist tatsächlich von der Cosa Nostra und er gilt als der Begründer der modernen Mafia-Strukturen. Also der hatte seine Hände im Spiel, so wie es jetzt ist.
Wenn die übrigens jetzt auch so viel mit Cyber zu tun haben, ich hoffe, wir werden hier nicht abgehört. Es ist alles hier nicht persönlich, es ist einfach nur sehr interessant.
Ja, und wir zitieren nur und stellen total Anmutungen da, oh Gott, bitte tut uns nichts. Wir sind nett. aber kommen wir jetzt zu diesem bitte tut uns nichts und keine Ahnung was. Ich bin ja so ein bisschen in der Bücherszene unterwegs und es gibt auch einen Film, wo ich finde, dass tatsächlich die Mafia fast schon ein wenig verherrlicht wird. Und es gibt zwei Filme, die mir jetzt in den Kopf gekommen sind. Und einmal ist es Der Pate.
Habe ich noch nie gesehen, aber möchte ich unbedingt
nicht
sehen.
Dito. Und der soll die Mafia zeigen als komplexe, fast edle Familienstruktur. Aber kann ich mir auch tatsächlich irgendwie gut vorstellen.
Ja, deshalb waren wir ja alle guten aussehenden Autos, alle Menschen mit Anzügen, also Männer in dem Fall.
Ja. Und dann gibt es den Film 365 Tage. Auf die Handlung möchte ich nicht weiter eingehen. Wenn ihr den angucken wollt, tut es. Wenn ihr ihn bereits gesehen habt, ihr wisst, was ich meine. aber weg von den Filmen zum Thema wieder Buch. Es gibt in der Dark Romance-Szene häufig Geschichten mit meistens Männern aus der Mafia.
Ja, das ist ja eigentlich auch dieses 365-Tage-Ding.
Das ist komplett richtig. Und es gibt eine Seite, die heißt Lovely Book. Und da gibt es ein Ranking mit den 10 Mafia-Romanzen, Zitat, die du unbedingt gelesen haben musst.
Ich weiß nicht so richtig, ob das Romanzen sind oder einfach wirklich nur ne.
Ja, auf jeden Fall stand da drunter, tauch in eine Welt voller Macht, Leidenschaft und Intrigen. Diese Liste beinhaltet viele spannende Mafia-Romanzenbücher, perfekt für alle, die düstere, aber fesselnde Romantik mit einer kleinen Prise Kriminalität lieben.
Ich fürchte, die Prise Kriminalität ist nicht so klein.
Ja, ah nee, warte, da stand da noch, Mafia-Romanzen at its best.
Okay. Ja. Also wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, da werden ja... Also generell bei 365 Tage, ich bin in diesem Buchgame nicht so drin, aber den Film habe ich tatsächlich geschaut.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so
toll ist, in Realität von einem Mafia-Typen entführt zu werden, der dich nicht mehr ergehen lässt, bis du dich in jeden Fall verliebt hast. Das ist ja,
ja, stimmt,
theoretisch schon die Story. Das ist irgendwie, ja.
Aber ich finde tatsächlich, also 3 von diesen 10 Büchern, die da aufgelistet werden, sind auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja, wie kommt man da drauf? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Du musst eine gewisse Verkaufszahl haben, aber das kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, welche.
Aber es gibt ja offensichtlich eine Zielgruppe dafür.
Ja, klar. Ich sag sogar, ich würde es vielleicht auch lesen. Aber ich finde es halt, wenn man das so mit dem Hintergrund hat, wenn man in diesem Museum war, in dem wir waren, wenn man so jetzt wirklich eigentlich weiß, wie brutal das alles ist, finde ich es fast schon ein bisschen schlimm, das so zu verherrlichen. Weil ich gefühlt werden die Mafiosi-Menschen da eigentlich nur als hot, reich, bisschen brutal, aber auch total besitzergreifend und keine Ahnung was dargestellt. Und das ist irgendwie so...
Klingt ja nicht toxisch.
Nee. Aber das Ding also ist halt auch... Also, wie oft habe ich aus Joke gesagt, lass mal einen Mafiosi in Italien klären.
Also ich würde sagen, es ist wirklich Gewaltverherrlichung at its best. Das sollte da eigentlich eher drin sein.
Ja, und aber auch toxische Männlichkeit. Richtig. Ja, aber ja. Ich habe auch mal so ein bisschen geschaut, so was daran halt irgendwie so, warum lesen Menschen das? Warum schreiben Menschen das? Ja. Und es ist halt einmal so diese starken Charaktere, dass man irgendwie so charismatische, machtvolle Figuren hat mit eigenem Moralkodex.
Ja, aber die hat Sebastian Fitzek auch.
Ist komplett richtig, aber
ich meine,
Sebastian Fitzek ist jetzt nicht gerade... Ich glaube nicht, dass du das vergleichen kannst.
Nee, das stimmt schon, aber...
Also ich weiß nicht, ob Sebastian Fitzek so eine Szene schreibt, wo...
Das weiß ich auch nicht. Ich habe noch keine gelesen, glaube ich.
Ich auch nicht. Ja, die Dramaturgie ist halt natürlich diese Familienbanden, der Verrat, der Aufstieg, der Fall. Klassisches Erzählmuster.
Ja. Ja, generell, also ich weiß nicht, ich glaube, diese ganze Booktalk-Ding ist nochmal was ganz anderes.
Ja, aber Filme sind es ja auch. Ja. Und ich muss auch sagen, ich verstehe auch die Ästhetik irgendwie.
Ja.
Dieses Anzüge, Zigaretten, irgendwelche krassen Autos oder diese Macht. Ich verstehe es schon, aber es ist halt so verherrlichend.
Ja, also mir ist es immer ein bisschen viel.
Ja, das stimmt schon.
Aber ich cringe mich da immer ein bisschen weg.
Ja, das, ja.
Aber das, zum Thema Verherrlichung, ich weiß nicht mal, ob das richtig Verherrlichung ist, aber wir waren ja in diesem Museum jetzt schon öfter erwähnt und es sieht ja wirklich doll da drin aus und es heißt ja No Mafia. Aber wir haben ja auch irgendwie gerade gelernt, dass sich Mafia einfach schon noch unterwegs ist, einfach nur ein bisschen verdeckter. Und da haben wir uns auch tatsächlich nach dem Museum drüber unterhalten, weil ich mir so dachte, hat die Mafia nicht theoretisch ein Problem damit, dass solche Museen existieren? Aber im Endeffekt schreckt es ja einfach nur ab. Also im Endeffekt ist es einfach so, ja, das haben wir gemacht und die haben ja früher gerade so öffentlich agiert und das sichtbar gemacht und dementsprechend ist es ja eigentlich eher gut für die und Werbung, dass Menschen Angst vor denen haben, als dass die sich irgendwie dagegen stellen sollten, weil da ja auch nichts Aktuelles drin steht, wenn die das nicht wollen, nehme ich mal an.
Richtig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel so ein Museum tatsächlich bringt. Also klar, wir sind jetzt aufgeklärt und ich meine, wir haben jetzt nochmal einen anderen Rahmen, dass wir jetzt sagen, okay, wir recherchieren darüber und wir machen da eine Podcast-Folge drüber, aber auch das wird nichts erreichen. Und ich weiß nicht, wie viel es dann wirklich bringt, so ein Museum zu haben, wo so dann Leute reingehen, irgendwelche Touristen sich informieren und dann rausgehen und es wieder vergessen.
Ja, und im Endeffekt...
Es sind schockierende Bilder.
Ja. Ja, aber dann denken die sich auch nur so, ja, genau, das haben wir gemacht und das würden wir auch wieder machen, wenn du jetzt Scheiße laberst.
Richtig. Und es ist halt, im Grunde genommen, wie du schon gesagt hast, es ist eine gewisse Art Werbung. Schon fast. Und etwas, was halt gar nichts zur Bekämpfung beiträgt.
Nee. Ja, ich glaube aber, die Bekämpfung, das ist halt so ein Staatending. Das habe ich ja auch vorhin schon einmal gesagt. Man muss irgendwie die Funktion, die die Mafia für die Leute übernimmt, irgendwie versuchen zu durchbrechen. Und ich glaube, dass das echt schwer ist, weil die Menschen sind halt irgendwie abhängig, aber haben auch gleichzeitig Angst und dementsprechend.
Es ist halt schwer, einfach, am Ende des Tages ist es ein sehr, sehr breit gefächertes Konstrukt aus sehr einflussreichen Menschen, vor denen es schon Sinn ergibt, einen großen Respekt zu haben.
Genau.
Und ich glaube, sobald du in so einem Konstrukt irgendwie drinne bist, schwierig, wenn du wieder raus willst.
Ich glaube, das geht nicht.
Das glaube ich nämlich auch nicht. Also die Mafia hat einige, oder die verschiedenen Familien haben bestimmt einige Menschen auf dem Gewissen. Und das ist schon eine Sache, wo man sich vielleicht einmal drüber bewusst werden müsste. Weil irgendwie, ich glaube, also ich finde, Mafia kennt jeder.
Mhm. Nichts ist gut.
Mafia kennt jeder. Ich weiß nicht, also das ist ja absolut nicht gleichzustellen mit irgendwelchen Gangs in Deutschland.
Da reden wir vielleicht nochmal ein anderes Mal drüber.
Richtig.
Ne?
Da gibt es ja auch einiges, so zum Beispiel die Thema Hells Angels oder so.
Mhm.
Aber das ist halt schon wieder nicht dasselbe und das finde ich irgendwie krass. Naja gut, also ich finde tatsächlich das Thema sehr krass. Ich hätte auch ganz gerne, glaube ich, sogar noch mehr drüber gemacht.
Ja.
Aber ich weiß, ich glaube, es geht tatsächlich gar nicht so richtig mehr. Man hätte bestimmt irgendwelche Fälle rausfinden können, aber...
Ja, genau. Aber wie gesagt, es ist ja, soll ja jetzt auch nicht den normalen Rahmen einer Folge sprengen. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir eine Doppelfolge machen.
Richtig.
Aber wie gesagt, es ist ja eigentlich nicht, zumindest zunächst, erstmal nicht das Konzept unseres Podcasts.
Richtig. Und wir dachten, ihr kriegt so einen kleinen Informationsinput. Vielleicht sind da Sachen bei dir noch nicht kanntet zum Thema Mafia. Ihr könnt uns ja vielleicht einfach mal schreiben.
Da freuen wir uns immer.
Richtig, genau.
Auch und über eine Bewertung bei Spotify oder so.
Und ein Follow bei Instagram.
Oder beides. @doppeltgemuppelt.podcast.
Gut, wir haben lange keine Werbung mehr gemacht.
Ist ehrlich so.
Gut, haben wir das jetzt auch. Ich würde tatsächlich gerne mit dem Thema abschließen und in so ein bisschen unsere Urlaubsrecap kommen.
Ja.
Und jetzt kommen
Schwerhängs.
Weil ist ja auch irgendwie das Thema, ne?
Genau, deshalb sind wir da überhaupt drauf gekommen. Wir können ja erstmal direkt anfangen.
Flug.
So. Da sind wir in Düsseldorf losgeflogen und am Flughafen in der Sicherheitskontrolle wurden wir direkt erstmal für Zwillinge gehalten.
Ja. Also das war doppelt gemoppelt at its best.
Ja, das haben wir heute echt oft gesagt, weil das in der einen Quelle stand. At its best.
Das habe ich jetzt zweimal gesagt.
Ja, aber ich habe es auch noch einmal gesagt.
Oh, okay. Nein, aber es war tatsächlich so, ich bin als erstes durch die Kontrolle gegangen. Man musste sich da so entwürdigend hinstellen. In keiner anderen Sicherheitskontrolle musste ich so behindert stehen. Und ich habe mich da so hingestellt und dann meinte der Typ schon nur so, ja, so ein bisschen Interpretationsfreiraum gibt's. Ich so, hallo, ich stehe hier gerade wie der letzte Onkel, aber ist okay. Und dann bin ich durchgegangen.
Und dann bin ich durchgegangen und dann saßen da noch so zwei Mitarbeiter neben der Sicherheitskontrolle. Ich weiß nicht, die haben da gerade irgendwie gechillt. Und ich habe nur gehört, die haben das nicht zu mir gesagt, sondern
zueinander.
Genau, zueinander. So, sind das Zwillinge? Und wir sahen zu dem Zeitpunkt noch nicht mal
gleich
ähnlich aus.
Danach schon.
Ja, ja.
Also.
Danach hatten wir beide ein T-Shirt und eine schwarze Leggings an. Aber es ist ja auch egal, das war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so. Da hatte ich noch einen fetten, pinken Pulli an.
Ja.
Und unsere Frisur war auch nicht gleich, oder?
Nein.
Ich weiß es nicht mehr so genau. Es war auf jeden Fall, aber damit ging es schon mal los.
Richtig. Und da war es auch ein bisschen lustig, weil wir hatten unsere Taschen beide in eine Kiste gemacht.
Ja.
Und dann kam die so durch und Nika hatte noch zwei Dosen drin, aber wir sollten die auch drin lassen. Und dann standen wir da so und dann stand da so der Typ von der Security und meinte so, ah, lass mich raten, wem die Tasche gehört.
Und wir waren echt so,
und wir waren so, und er war dann, er also zeigt auf mich und war so, deine. Ich so, ja, sind halt zwei Taschen, ne?
Das war echt ein bisschen dumm.
Man hat richtig gemerkt, wie unangenehm ihm das war.
Ja. Vielleicht war es aber auch ein Flirtversuch in deine Richtung.
Ja, hat nicht funktioniert. Aber was ich auch sagen muss, ich hatte es noch nie, dass wir zwei Dosen Getränk mitnehmen durften.
Ja, ich habe es irgendwie total vergessen und da meinte er so, ja, lass einfach drin.
Die wurden überprüft?
Ja.
Aber wir haben sie dann geschlürft.
Ja, auch generell gab es im Urlaub ein paar Mal die Situation, dass wir einfach immer gleichzeitig geredet haben. Ja, in der gleichen Tonlage und das ist auch anderen Menschen aufgefallen. Also, dass es uns auffällt, ist ja klar, aber... Oh Mann. Was gab's denn noch für irgendwelche lustigen Situationen? Wie war es denn eigentlich im Urlaub?
Es war schön. Es war ganz schön schön.
Ganz schön schön.
Ganz schön schön. Wir haben Mädels auf dem Hinflug, tatsächlich haben wir die in Düsseldorf schon gesehen.
Ja.
Die sind auch nach Palermo geflogen und haben uns tatsächlich vom Flughafen nach Palermo rein noch ein Taxi geteilt. War lustig.
Wir haben nicht so viel gelesen wie gedacht.
Nee, gar nicht. Du hattest zwei Bücher mit.
Ich hatte zwei Bücher mit. Und ich habe das Dünnere davon gelesen, nicht mal ganz durch. Das habe ich dann in den letzten Tagen, wo ich noch nicht zu Hause war, durchgelesen, weil ich mir dann so dachte, das zählt ja noch zu Urlaub.
Richtig.
Ja, aber zu dem Buch, was ich gelesen habe, machen wir auch bald eine Folge. Aber das sage ich jetzt noch nicht.
Ja, das ist noch ein Geheimnis. Nein, aber Wir haben viel gegessen.
Nudeln, Arancini.
Haben wir auch gegessen. Das war ja, aber es war schon ganz schön. War schon schön.
Schön.
Also.
Wir haben keinen Sonnenbrand.
Ja, ich bin so stolz darauf. Ja. Wir haben einfach keinen Sonnenbrand. Und wie gesagt, ich bin eine Kalkwand. Ich kriege eigentlich super schnell Sonnenbrand, aber haben wir nicht. Haben wir gut gemacht. Wir haben sogar noch eine gute Tat am Ende gemacht, weil wir haben uns so ein, wie heißt das?
Sonnenschirm
gekauft. Und dann waren wir an unserem vorletzten Tag, nee, doch, letzter Tag.
Vorletzter Tag war es, glaube ich, sogar.
Ja, es kann sein. Doch, du hast vollkommen recht.
Noch am Strand und dann haben wir es abgegeben.
Ja, die war noch kalkwandiger als ich. Und sie saß da in der prallen Sonne und ich war so, das kann ich nicht verantworten. Ja. Und dann haben wir den Schirm verschenkt. Aber das Wasser da war schon schön.
Es war allgemein, es war schön, es war warm, wir hatten eine tolle Zeit. Klasse. Aber ich würde sagen, Palermo muss es trotzdem nicht nochmal sein.
Nee, also Sizilien vielleicht schon nochmal.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob unbedingt Palermo. Das Ding ist einfach, jetzt hier nochmal kurz Reiseratgeber.
Ja.
Wenn du in Palermo bist, musst du immer zu irgendwelchen Stränden länger fahren.
Ja.
Also die erste Bucht, wo wir hingedüst sind, sind wir irgendwie 20 Minuten Bahn gefahren, dann gefühlt eine Stunde gelaufen.
Das war echt anstrengend, gar keinen Bock mehr gehabt. Wir hatten beide Blasen an den Füßen, weil wir halt nur unsere Schlappmann hatten. Ja, da geht's auch schon wieder los.
Und sonst sind wir Bus gefahren. Das war bei der Wärme und den
Autofahrsituationen. Ja.
Ja, vielleicht hatte ich Kreislauf den Alltag.
Nee, aber ansonsten, süß. Wie gesagt, war es ein Traum. Die Innenstadt war süß. Wir haben ein paar süße Souvenirs mitgebracht. Wir haben uns Freundschaftsarmbänder gekauft. Ja, beziehungsweise weil wir Leo hat die gekauft.
Stimmt. Ja, ist ja nicht so, dass wir unseren Schmuck irgendwie generell gleich tragen.
Ja.
Das ist ein bisschen peinlich eigentlich.
Ja, aber wir sind halt doppelt gemoppelt, aber ist ja auch wurscht. Ich würde fast sagen, es ist ein bisschen lustig jetzt auch das anzumerken, aber ich bin sehr froh, dass wir beide keinen reinen Laber-Podcast haben, weil ihr merkt gerade, dass sobald wir ein bisschen improvisieren müssen, wird es irgendwie ein bisschen stumpf. Ja. Aber ja, gut, dass wir jede Folge ein Thema haben und ja, einen kleinen Schwenk. Ja,
das ist sonst gar nichts.
Gut, ja. Weil sonst haben wir tatsächlich meistens nicht so viel zu erzählen, was irgendwie bereichernd sein könnte.
Doch, ich finde schon, das war bereichernd. Das waren quasi Reisetipps.
Ja, quasi. Gut.
Ja.
Was ist denn das Thema für die nächste Woche, Leo?
Das Thema für die nächste Woche ist Nostalgie. Willst du es nochmal sagen? Ich weiß nicht,
Nostalgie.
Nostalgie. Kannst rausschneiden, was du willst.
Auf gar keinen Fall werde ich irgendwas rausschneiden.
Scheiße. Nein, aber es geht so ein bisschen um Nostalgie und warum wir zum Beispiel Gegenständen eher einen Wert geben als anderen.
Ja, und warum Retro irgendwie immer wieder cool wird und so weiter.
Reden wir nächste Woche drüber.
Wir freuen uns und jetzt gebe ich euch einen Spruch mit auf den Weg. Wenn alles schief läuft, stell dich schief dazu, dann wirkt's geplant.
Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Und munter.
Bis nächste Woche. Tschüss. Die Quellen gibt's übrigens in der Folgenbeschreibung.